einen schönen Abend. Wir sehen zwei Menschen, die zum Inventar gehören, haben Sie mir gerade gesagt. Also Urgesteine von C3T2. Vince Lieb und Joe, die uns jetzt was darüber erzählen, wie man Daten einsammeln kann, aber in einer Art und Weise, die hoffentlich ein bisschen netter ist als irgendwelche fiesen amerikanischen Großkonzerne. Viel Spaß dabei.
Ja, danke. Danke. Genau, das ist der Plan. Kurz zur Struktur von dem, was wir heute vortragen wollen. Nach einer kurzen Einleitung sprechen wir über die Architektur, wie wir es schaffen, uns unseren Zielen anzunähern. Dann spricht Vince Lieb über den Forms Designer, die Komponente, mit dem die Formulare generiert werden. Wir machen eine Demo und danach spreche ich über die Processing-Komponente zur Auswertung der Daten. Kurz zu uns, wir haben die Software jetzt zu viert entwickelt. Wir haben im letzten halben Jahr das Glück gehabt, im Rahmen vom Prototype Fund vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit Geld beworfen worden zu sein, um ein halbes Jahr an dem Projekt zu entwickeln. Wir beide gehören zum C3D2, werden dort wahrscheinlich auch demnächst noch eine Instanz hosten, die ihr alle frei kostenlos nutzen könnt. Und das Ganze ging so ein bisschen los. Vor 8 Jahren standen wir hier schon mal auf der Bühne, damals noch in technischen Sammlungen und haben Internet for Refugees vorgestellt. Wie allgemein im CCC üblich, gibt es auch in Dresden eine Kultur, sich für Menschen einzusetzen, die Hilfe brauchen. Und ja, was ist dann naheliegender, als auch für Refugees aktiv zu werden? Und bei dem Projekt haben wir auch fleißig Unterstützung von Mission Lifeline bekommen, die uns nicht nur zu dem Projekt motiviert haben, sondern auch in letzter Zeit fleißig für uns getestet haben. Zu der Motivation, wie es zu dem Projekt gekommen ist. Vor 1,5 Jahren mit der Fullscale Invasion in die Ukraine gab es wieder mehr Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind. Und innerhalb von kurzer Zeit haben mehrere NGOs die Idee gehabt, Privatpersonen darum zu bitten, ihre Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Und wir haben dann einem Tag von 3 verschiedenen Gruppen die Anfrage bekommen, könnt ihr uns nicht bei der Datenverarbeitung helfen? Das ist gerade eine ganz schöne Datenflut. Am Ende waren das viele tausend Datensätze von Menschen, die bereit waren, ihre Wohnung zu teilen. Das ist total großartig, sowohl, dass es so viele tolle Menschen gibt, aber auch, dass es Gruppen gibt, die schon so strukturiert sind, dass sie Menschen dazu aufrufen können und ja, sowas auf die Beine stellen. Und ich war begeistert, wie Menschen, die eigentlich gar nicht aus der IT kommen, in der Lage sind, sowas dann umzusetzen. Es wurden Tools verwendet, wo ich erstmal schief geguckt habe. Auf der anderen Seite staune ich halt auch, dass die Nicht-ITler es hinbekommen, sowas irgendwie zu machen. Ich sag mal so, die es am besten umgesetzt hatten, haben es mit Google Forms, Google Docs gemacht. Auch da bin ich nicht so zufrieden, weil, wie ihr wisst, die Daten liegen in Händen großer Konzerne. Wer bereit ist, geflüchteten Menschen zu helfen, ist schon ein politisch sensibles Datum. Und ich möchte eigentlich nicht, dass Konzerne diese Daten nutzen. Ich möchte auch nicht, dass Bedarfsträger, Polizeibehörden, Geheimdienste auf die Konzerne zugehen, sich die Daten geben lassen. Wir hatten hier heute schon tolle Vorträge von Menschen aus Belarus oder aus dem Iran. Dort gibt es ganz viele Oppositionelle, die sich für Demokratie einsetzen, für ganz viele Werte, die für uns selbstverständlich sein sollten. Die wissen genau, warum ihre Daten geschützt werden müssen und was es für Konsequenzen hat, wenn die Daten darüber, wer aktiv ist, verloren gehen. Und wir haben das auch in Deutschland schon oft genug erlebt. Haben einen ganz guten Rechtsschutz in Deutschland und trotzdem müssen wir damit rechnen. Also ich sag mal so, es gibt auch so Repressionen und man weiß auch nicht, wer die nächsten Regierungen sind. Sachsen hat auch bald wieder Wahlen. Deswegen wünschen wir uns da ein besseres Tool. Wir haben eine gründliche Recherche gemacht, was es so gibt, und gemerkt, dass das, was unsere Anforderungen sind, das gibt es so nicht. Und nachdem wir in 2 Wochen erstmal ganz dreckig was gehackt hatten für diesen einen Use Case, und das ist benutzt worden und ja, es war soweit ein ganz guter Erfolg, sind wir zu dem Schluss gekommen, es gibt ganz viele andere Anwendungsfälle, wo man was Ähnliches bräuchte. Eigentlich bräuchte man sowas wie Google Forms, Google Docs in Open Source. Und dann haben wir uns spontan nochmal beim Prototype Fund beworben, die Zusage bekommen und haben uns rangesetzt. Aus Perspektive der Anwender die Ziele. Es muss endbenutzerfreundlich sein. Jemand, der selber kein Programmierer ist, muss in der Lage sein, selber Formulare erstellen zu können. Ganz wichtig für uns die Datensicherheit. Aus meiner Sicht kann man das nur gewährleisten mit Open-Source-Software, wo man weiß, wer es hostet, es entweder selbst macht oder es jemanden übergibt, dem man vertraut. Und es muss die Möglichkeit bestehen, dass eine Community, der man vertraut, die Software reviewt, und dass das, was die Software angibt zu tun, dass das auch wirklich so implementiert ist. Ein weiteres Feature, was super hilfreich ist, wenn man in einer größeren Gruppe sich organisiert und zusammenarbeiten möchte, ist Echtzeitkollaboration. Daten gemeinsam auswerten. Immer wieder ein Problem im NGO-Kontext. Die einen haben einen LibreOffice, die anderen haben Microsoft Excel oder Pages. Und was für uns total selbstverständlich ist, dass wir irgendwie in einem Git-Repo arbeiten, das kann man anderen Menschen nicht antun. Wir brauchen eine Webanwendung, die Echtzeitkollaboration zulässt. So wie wir sehr gerne Hedgehog verwenden, hätten wir gerne sowas für Tabellenverarbeitung, für strukturierte Daten. Und das sind frei. Und was ein sehr nettes Feature wäre, wenn man in Krisengebieten unterwegs ist, kann man sich nicht darauf verlassen, dass man immer ein stabiles Internet hat. Also nach Möglichkeit soll die Auswertung auch offline funktionieren. Ja, wie schon gesagt, für uns als Nerds muss es freie und offene Software sein, und wir legen Wert auf offene Standards. Wenn wir Software schreiben, Winslieb und ich haben schon einige Projekte zusammen gemacht. Wir wollen nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Wir wollen Module schreiben, die miteinander sich ergänzen, wo man im nächsten Projekt Dinge wiederverwenden kann. Und um das zu gewährleisten, müssen wir Standards verwenden, die verbreitet sind. Nur so wird Software auch wiederverwendbar. So muss man nicht alles neu schreiben. Und wir wollen Wert drauf legen, dass wir auch mit wenigen Maintainern die Software irgendwie künftig warten können. Und dass wir für die nächsten Situationen, wo wir ähnliche Software brauchen, das auch anpassen können. Wichtiger Punkt für uns war, diese Software möglichst gut zu modularisieren, dass wirklich so ein bisschen nach dem Unix-Prinzip ein Stückchen Software macht genau eine Sache, das ist dann dokumentiert, was die Schnittstellen sind, und bei Unix auf der Kommandozeile sind es die Pipes, die das Ganze zusammenkleben und sehr mächtig machen, und so ähnlich wollen wir das auch, dass über freie Standards verschiedene Komponenten zusammenarbeiten können. Wir haben jetzt 3 Hauptkomponenten, die ich gleich erkläre, aber insgesamt, habe ich gestern noch mal geguckt, haben wir jetzt 38 Pakete, aus denen die Software besteht. Zur groben Architektur. Das erste ist der Formular Designer, den zeigt euch Winslieb gleich. In dem werden die Formulare per Drag and Drop angelegt. Dann wird ein Link geteilt, der erlaubt ist, dass die Community, die Mitstreiter in dem Projekt das Formular ausfüllen, die Daten übertragen, und das geht dann an die Processing-Komponente, in der es ausgewertet werden kann. Also im Prinzip das, was ihr von Google Docs kennt. Was uns wichtig war, dass beim Absenden der Formulardaten die Daten bereits Ende zu Ende verschlüsselt werden und keine unverschlüsselten Daten auf dem Server liegen. Selbst wenn der Server unter unserer Kontrolle ist, kann es passieren, dass wir eine Hausdurchsuchung haben oder jemand bei uns auf dem Server einbricht, und in dem Fall wollen wir nicht, dass die Daten dort rumliegen. Und so machen wir es, dass beim Erstellen des Formulars bereits ein asymmetrisches Keeper angelegt wird und im Browser des Erstellenden abgespeichert wird. Beim Veröffentlichen des Formulars wird die Key-ID mit dem Formular fest verknüpft und beim Senden des Formulars werden die Daten dann mit dem Public Key von diesem Formular verschlüsselt und nur die Person, die es erstellt hat, kann es selber entschlüsseln. Natürlich wird es möglich sein, auch weitere Schlüssel hinzuzufügen, weitere Mitstreiter einzuladen. Und was für uns auch noch ganz wichtig war, wenn man den Prozess einmal durchgelaufen ist, das geht leider auch nicht in jeder Software, dass man später nochmal Anpassungen vornimmt und sein Formular weiter bearbeitet. Wenn die ersten Datensätze eingegangen sind und man merkt, das Formular muss eigentlich ein bisschen anders aussehen, dass man Anpassungen machen kann und die vorhandenen Datensätze mit den neuen Datensätzen, die ein anderes Schema haben, mergen kann. Hier kurz die Komponenten. Das ist so grob der Formulardesigner. Den zeigt euch Winstieb gleich. Man kann per Track and Drop diese verschiedenen Werkzeuge hier in die Mitte ziehen, das Formular erstellen, rechts noch ein paar Einstellungen vornehmen. Dann die Formulare, ja, wie ihr es kennt. Und die Auswertungskomponente. Hier in der Mitte sieht man eine tabellarische Ansicht. Auf der rechten Seite für die gerade ausgewählte Spalte nochmal die Formularansicht, in der man das auch weiter bearbeiten kann. Und wir bauen gerade noch an Visualisierung, um verschiedene Datensätze, um das semantisch zu erkennen, um was für Daten es sich handelt und die geeignet zu repräsentieren. Wenn man sich das Ganze nochmal ein Stück detaillierter anschaut, haben wir hier wieder die drei Komponenten, von denen ich gesprochen habe. Der Formulardesigner, mit dem die Fragen erstellt werden, das Formular, was von den Nutzern ausgefüllt wird und die Processing-Komponente. Wenn ein Formular erstellt wurde, werden das Formular und der Public Key ins Backend gespeichert. Der Formulareersteller gibt einen Link an die, die das Formular ausstellen sollen, welches die Formular-ID und die Key-ID enthält. Darüber wird dann im Client des Ausfüllenden das Formular, dessen Schema und der Public Key abgefragt. Nach dem Ausfüllen des Formulars werden die Daten verschlüsselt ins Backend geschrieben. Beim Erstellen eines Formulars bekommt man auch einen Link, den man mit allen teilen kann, die die Daten mit anschauen können sollen. Dafür wird die Formular-ID und auch wieder die Key-ID mit übertragen. Und die Processing-Komponente lädt sich aus dem Backend das Formularschema und die verschlüsselten Datensätze. Kann die dann darstellen, in der Processing-Komponente werden sie entschlüsselt und es ist möglich, die Datensätze zu editieren und wiederum verschlüsselt abzuspeichern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass mehrere gleichzeitig arbeiten und wir haben hier ein Protokoll verwendet, über das mehrere Instanzen der Processing-Komponente in Echtzeit die Diffs von ihren Dokumenten austauschen können und Ende-zu-Ende verschlüsselt die Diffs übertragen und mergen können. Darauf gehe ich später nochmal ein. Ansonsten noch für die Entwickler unter euch. Es gibt die Möglichkeit, eigene Plugins zu schreiben. Dafür muss man nicht in unserer Software was ändern, sondern es gibt eine API, über die man sowohl Daten abfragen kann, als auch ändern. Und es gibt die Möglichkeit, in seinen Formularen oder in der Processing-Komponente Webhooks zu definieren, welcher Server kontaktiert werden soll, wenn Änderungen in einem Datensatz stattfinden. Darüber könnt ihr später euer Plugin triggern, sodass es dann über die API-Aktion an den Datensätzen vornimmt. Ich übergebe an Sebastian.
Ja, kommen wir mal zu dem speziellen Formdesigner. Das ist also quasi die Komponente, die dafür verantwortlich ist, dass man überhaupt erstmal ein Datenschema hat, wovon aber der Endnutzer jetzt gar nicht so viel mitbekommt, sondern die EndnutzerInnen sind quasi ist eher gewöhnt, dass man sich eben einzelne Module und Elemente zusammen Ich zeige das dann auch gleich im Praktischen, aber ganz erstmal von den Grundlagen, was war, also hier auch wieder die Motivation, weil es gibt natürlich schon eine ganze Reihe von Formulardesignern für alles Mögliche. Manche richten sich an EntwicklerInnen für bestimmte Frameworks, andere sind wiederum als Survey-Designer gedacht und so weiter, aber wir hatten ja schon zusammengefasst, dass die meisten Lösungen brauchen erstens einen richtigen Server, den man aufsetzen muss und sind eben in seltensten Fällen Open Source oder arbeiten eben nur mit großen Frameworks zusammen und wir wollten eben was Leichtgewichtiges. Und eine weitere Zielstellung war eben, dass wir auf Standards aufbauen und diese schon besagte Client-First-Lösung, die eben auch Offline-Fähigkeit bereitstellt. Gut erweiterbar sollte es auch sein. Und da fiel dann die Wahl ganz schnell doch auf das Framework, was wir schon vorher immer mal verwendet haben, nämlich JSON Forms. JSON Forms zeichnet sich eben dadurch aus, dass es erstens gute Konventionen hat. Es geht für verschiedenste UI-Frameworks schon sogenannte Renderer, mit dem dann auch das jeweilige Design von dem Design-Theme, was man hat, oder das jeweilige Basis-Framework, was man als Frontend-Entwickler wählt, auch supported werden würde. Und wir verwenden eben die, sagen wir mal, Renderer, die am meisten Feature haben und im MUI implementiert sind. Es gibt auch einfache Regeln, die man definieren kann, dass man optional was ein- oder ausblendet. Und das Ganze, also auch aus EntwicklerInnen-Sicht, ist das sehr, an einem Beispiel kann ich sagen, relativ einfach verständlich. Es ist ein deklaratives Format. Wenn ich jetzt mal hier so ein Beispielformular nehme, ist wirklich ganz einfach gehalten, mit Namen, einer Auswahl und vielleicht noch ein Datumsfeld, dann wäre dazu das JSON-Schema, was man dieser Library gibt, quasi der Standard-JSON-Schema, der setzt sich immer mehr in ganz vielen Tools durch, dass man einfach quasi die Datentypen annotiert, bei String nochmal sagen kann, das ist jetzt vom Format Datetime und was man eben alles machen möchte, irgendwelche regulären Ausdrücke oder Min-Max, das kann man alles mit JSON-Schema machen, übergibt man der Library und dann kann man, muss man aber nicht zusätzlich ein UI-Schema definieren. Auch das ist relativ einfach verständlich. Also würde sagen, viel einfacher, als sich das eben in irgendeiner Programmiersprache zusammen, wobei die meisten, sagen wir mal, gehen auch davon aus, dass es eben vertikale und horizontale Layouts gibt. Und es gibt noch verschiedene andere Layout-Bausteine, sodass man auch so Wizard-ähnliche Sachen, man kann mit Tabs arbeiten. Also dieses Framework bietet sehr viele Möglichkeiten, mit einfacher Auszeichnungssprache sich dann von dem Schema ausgehend auch eine UI zu basteln. Und das dritte Konzept, was ich sehr wichtig finde in dem Zusammenhang, sind eben diese Renderer, die es gibt, die dann einen bestimmten Rang bekommen. Also das heißt, ein Renderer, der kann sagen, ich kann besonders gut Eingabefelder mit Eingabefeldern vom Typ String umgehen und andere sagt wieder, und ich bin ganz speziell, wenn das Format WKT-Literal ist, was für die Insider, die sich mit Geodaten beschäftigen, also das Format für zum Beispiel eine Koordinate ist, dann würde sich hier dieser Renderer einmischen und sagen, ich habe Rang 10. Und wenn es noch einen höheren gibt, würde der quasi gewinnen. So wird dann quasi intern werden die Renderer verbunden mit dem UI-Schema und dem JSON-Schema. Das ist allerdings was, damit hat jetzt natürlich der oder die Endnutzerin unseres Produktes nichts zu tun, aber aus Entwicklersicht ist das relativ charmant, weil man damit wirklich sehr flexible Eingabemasken schon auch über dieses Framework realisieren kann. Dann, jetzt komme ich eigentlich hier schon zu den eigentlichen Features, die unser Formulardesigner, also das meiste wird man einfach in der Live-Demo sehen. Es gibt eigentlich wirklich nur die Möglichkeit, sich eben bestimmte Werkzeuge per Drag and Drop reinzuziehen. Und wenn man dann was Komplexeres entworfen hat, hat man auch noch die Möglichkeit, dann diese komplexeren Elemente, also zum Beispiel eine Gruppe von Eingabefeldern wieder zu blöcken, sich zu speichern und dann später wieder abzurufen und dann wieder umzugestalten oder eben wieder neu zusammenzusetzen. Sowas wie eine Adresse oder eine Angabe über eine Person wären jetzt zum Beispiel Blöcke, die man sich anlegen könnte. Sowas wie Vorlagen. Genau. Aber bevor wir zur Live-Demo kommen, möchte ich auch noch was zur Erweiterung sagen. Also es ist ziemlich einfach, jetzt auch noch weitere Eingabefelder oder Formularelemente zu entwerfen oder auch UI, Layouts zu entwerfen und diese dann eben diesen Forms Designer mit zuzuspielen in der Endanwendung. Man übergibt quasi eine Liste von Renderern, von neuen Renderern, die man implementiert hat, wie zum Beispiel diesen Location Picker, also so eine Karte, wo man eben sich einen Ort sucht und dann, wenn es optional, wenn es dazu noch Einstellungen gibt, die Tool-Settings und ein Toolbox-Element, das ist eben das, was links in der Leiste dann erscheint. Kann man sich auch alles dann gerne auf GitHub angucken, wen das interessiert. Ein Beispiel wäre jetzt mal hier unser experimenteller Renderer, der eben einfach eine Nominatim-Abfrage macht, wo man nach einer Adresse suchen kann und dann eben auch eine Karte mit einem Picker darstellt. Genau. Und das Ganze kann also schon recht viel, aber es kann zum Beispiel keinerlei N-zu-M-Verknüpfung oder sowas, das nehme ich deswegen mit in den Ausblick, weil JSON Forms an sich lässt sich erweitern dazu, dass es also auch viel komplexere Datenstrukturen beherrschen kann. Wir haben für ein anderes Projekt haben wir was entwickelt, wo man durchaus also richtige Verknüpfungen auch erstellen kann, End-to-End-Beziehungen und wo man daraus auch eine Semantik bauen kann, beziehungsweise wo die eigentlichen JSON-Daten, die erzeugt werden, nochmal in einem JSON-Link-Data-Format gebracht werden und damit dann auch mit quasi so einem komplexeren Datenbanksystem, was eben semantische Daten beherrscht, interoperabel wird. Was wir auf jeden Fall auch mit reinnehmen wollen und da auch ein Konzept schon entwickelt haben, ist, dass man auch ohne Drag and Drop das Ding bedienen kann, weil das ist klar, das ist natürlich überhaupt nicht accessible. Da haben wir auch schon ein Konzept, was sich jetzt aber in dem Rahmen des Prototypes noch nicht komplett umsetzen ließ. Und auch Übersetzung wird natürlich noch ein wichtiges Thema sein. Da hatten wir schon ein Vorprojekt, wo das auf jeden Fall notwendig war. Und das ist was, was auf jeden Fall auch die NGOs sich wünschen. Genau, so könnte man vielleicht auch nochmal sagen, was man eben mit JSON Forms machen kann. Das ist jetzt ein komplexeres Formular, wo es eben auch schon Verknüpfungen gibt. Also hier kann ich in dem Formular auch richtige Entitäten anlegen, eben Schlagwörter hinzufügen und die genau beschreiben. Oder ich kann hier geht es jetzt also um Veranstaltungen. Ich kann bestimmte Genre anlegen und die miteinander verknüpfen oder auch Veranstaltungen miteinander in Beziehung setzen. Also das sind, sagen wir mal, als Ausblick dann auch erweiterte Möglichkeiten, was jetzt aber erstmal unser Use Case übersteigt. Ja, und wer das kennt, sieht dann auch, dass hier also ganz normales JSON-Link-Data rauskommen kann. Bevor ich hier die Zeit überschreite, würde ich gerne gleich zur Live-Demo kommen. Wir haben hier was vorbereitet, wo man vielleicht, jetzt zücken die Ersten bestimmt schon ihr Handy und wollen das eingeben. Können sie auch, das ist zwar möglich, da wird aber noch nicht erscheinen, weil wir müssen ja erst das Formular entwerfen. Das würde ich jetzt hier mal live machen. Genau, wenn wir also auf den Forms Designer gehen, erhalten wir hier erstmal ein leeres Formular, da ist also noch nichts drin. Und jetzt können wir ganz normal anfangen, wie man das kennt vielleicht von Formulardesignern, uns hier was zurechtzuklicken. Machen wir zum Beispiel mal. Also wie geht's euch? Setzen so. Und wir machen noch eine Mehrfachauswahl. Da könnt ihr vielleicht mal sagen, wie euch die Datenspuren bisher gefallen haben. So, jetzt sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich möchte hier Radio Buttons. So, da machen wir mal. einfaches Weltbild. Es gibt nur schlecht, neutral und gut. So. Und wir vergeben mal noch einen Key, damit das auch schön aussieht. Dann so. Wertung. Habe ich schon. So. Jetzt würde ich, sagen wir mal, vielleicht noch das Formular ein bisschen vom Layout verändern. Ich könnte sagen, ich möchte es vielleicht hier nebeneinander haben. Das hat noch nicht geklappt. Na? Warum geht es nicht jetzt? Ja, es möchte nicht. Vorführeffekt. Ein neues Element im Placeholder. So. Dann können wir noch, wann bist du ein? So. Und jetzt veröffentlichen wir das, damit ihr es ausfüllen könnt. Klicken wir auf Veröffentlichen, wird man nochmal darauf hingewiesen, dass jetzt hier so ein Link generiert wird. Und wenn ich jetzt hier noch einmal bestätige, dann ist hoffentlich der richtige Link zu sehen. Das sollte jetzt der Link sein, den eventuell, darf ich mal fragen, hat es schon jemand nicht aushalten können und hat den Link hier aufgerufen? Wenn nicht, dann kann man das jetzt machen. Ich blende ihn gleich ein. Ich gebe bloß selber erstmal hier noch drauf und sehe hier erstmal das Formular. Ich blende es nochmal ein. Wer möchte, kann da jetzt gerne mal drauf gehen. Kann mir jemand bestätigen, dass ihr da auch ein Formular seht? Sehr gut. Dann würde ich gleichzeitig mal noch die Auswertungsansicht öffnen. So. Und jetzt hoffe ich ganz sehr, hier hat schon jemand, oh, sehr schön, hier hat schon jemand ausgefüllt. Also das Ganze funktioniert jetzt rein über WebRTC. Ich hoffe, wir kommen alle durch die Firewall. Das heißt, wenn wir alle unsere Rechner schließen, es sei denn, es läuft doch noch ein WebSocket-Server. Aber das, also es ist auf jeden Fall möglich, das Ganze hier wirklich jetzt rein Client-only laufen zu lassen. Das betone ich immer ganz gerne. Und wir synchronisieren quasi die Daten permanent selber. Ihr könnt gerne noch was abschicken, wenn ihr wollt. Ja, super, hier kommt noch was rein. Den Code kann ich auch noch mal zeigen. Moment. Hier haben wir es. So. Da purzeln die Daten rein. Können wir noch ein zweites Fenster aufmachen? Oh, das tut mir leid. Gut.
Ja, wir haben kurz vor dem Vortrag gemerkt, dass wir nicht in der Lage sind, hinter dem Link, den wir ursprünglich hatten und dem QR-Code, den Link nochmal zu ändern.
Ja.
Deswegen muss man Neues erzeugen. Sorry.
Wenn ihr einen guten datenschutzfreundlichen URL-Shortener kennt, bitte Bescheid sagen. Das haben wir auf die Schnelle irgendwie jetzt nicht gefunden.
Ja. Das ist richtig, nur für die, die jetzt keinen QR-Code-Scanner hatten, die wollten wir nicht dazu verführen, die Form-ID komplett.
Ich mache jetzt mal noch eine Sache, also zum einen ganz kurz das Blocks-Feature. Ich bleibe im selben Formular. Ich habe hier schon ein paar vorgefertigte Blöcke. Ich kann also mir zum Beispiel hier jetzt mal Adresse reinziehen und habe hier diesen Block hier drin. Genau dasselbe kann ich auch, wenn ich das jetzt anpassen würde. Angenommen, ich will hier aus irgendeinem Grund gar nicht Country. Löscht das, na? Irgendwie Drag and Drop ist nicht das Beste im Live-Modus.
Drag and Drop braucht zwei Hände.
Ja, also nicht Access. So, und dann ziehe ich mir das zurück und habe jetzt hier einen neuen Building-Block. Also und wenn ich das jetzt veröffentliche, dann solltet ihr tatsächlich unter demselben Link auch sofort das neue Formular sehen. Ich mache das jetzt mal. Erneut veröffentlichen. Und hier ist es noch nicht, aber jetzt, ja, das ist, wenn das Tab nicht im Vordergrund ist, dann lädt es auch nicht die neuen Daten.
öffne mal bitte die Processing-Komponente noch in einem zweiten Fenster. Mhm. Halt die mal nebeneinander. Mhm.
Live-Experimente. So, hier sehen wir jetzt auf jeden Fall auch die neuen Felder.
Nicht zwei Tabs, sondern wirklich zwei Fenster.
Zwei Fenster.
Haben wir noch Zeit? Ja, die nehmen wir uns.
So, zwei Fenster.
Nach vorne scrollen. Was ich gerne noch zeigen wollte, also ihr habt hier in der Processing-Komponente gesehen, es gibt die tabellarische Ansicht und wenn man eine Zeile ausgewählt hat, kann man hier das Originalformular nochmal editieren. Das ist natürlich jetzt sehr klein, dafür müssen wir es später nochmal größer machen. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, wenn wir hier etwas... das haben wir noch nicht aktualisiert wahrscheinlich, oder ist eine andere Stelle gescrollt? Ich sehe... Genau, rechts sehe ich gerade, ich aktualisiere das einfach mal kurz. Das hatte noch nicht die Updates von dem geänderten Schema. Wenn ich hier mal jetzt noch die Stadt hinzufüge, die einer von euch vergessen hatte einzutragen, und ich sende das ab, taucht das sofort in dem anderen Browserfenster auf. Also wenn wir das jetzt auf irgendeinem anderen Rechner hätten, könnte der in Echtzeit sehen, was wir hier angepasst haben.
Mhm. Und das jetzt auch den Link auch noch teilen sollen, haben wir aber leider nicht. Also wer möchte, kann das wie gesagt auch in Ruhe ausprobieren, das ist auf GitHub. Das läuft als Live-Demo, aber da uns auch die Zeit davon läuft, würde ich mal sagen, das war es erstmal so als erster Eindruck, eine Live-Demo. Und da nutzt man noch die restlichen 8 Minuten für die Processing-Komponente. Da gebe ich wieder an Joe ab.
Ja, ich möchte kurz was dazu sagen, wie wir einerseits die Verschlüsselung umgesetzt haben, wie die Kollaboration in Echtzeit und die Offline-Bedienbarkeit umgesetzt wurden. Und wenn wir es schaffen, auch gerne nochmal was zu der API für den Zustand der Editoren. Für die Verschlüsselung haben wir die Library OpenPGP.js eingesetzt. Die ist sehr gut maintained. Im Prinzip erlaubt die einfach GPG, wie ihr es kennt, oder PGP im Browser zu verwenden. Ich habe da noch eine kleine Library geschrieben, die es erlaubt, mit einem Provider im Browser, von dem, wo die Seite geladen wird, einen Keeper automatisch zu erzeugen, wenn noch keins vorhanden ist, das im Local Store abzuspeichern. Ansonsten, falls im Local Store des Browsers schon ein Keeper gefunden wurde für diese Seite, dann wird dieses Keeper weiterverwendet. Und wenn man diesen Provider um seinen eigenen React-Code wrappt, ist es einem möglich, auf die in React üblichen Weisen mit Hooks oder einer weiteren React-Komponente dann auf diese Schlüssel zuzugreifen. Das macht es relativ einfach, in seiner eigenen Software dann Sachen zu verschlüsseln, entschlüsseln, ohne sich damit rumärgern zu müssen, dass das Ganze async stattfindet. Und wie ihr gesehen habt, wurden die Benutzer hier nicht groß damit belästigt, dass hier alles verschlüsselt wird, sondern uns ist es gelungen, dass die Verschlüsselung komplett transparent für die Benutzer stattfindet. Wir werden noch ein paar Optionen bringen, um Keys zu verifizieren und weitere Schlüssel einzutragen, für die, die es gerne wollen, aber die, die sich damit gar nicht beschäftigen wollen, die haben da schon mal ganz gute Best Practices. Dann verwenden wir die Library YJS, die gibt uns Conflict-Free Replicated Data Types. Man kann sich das vorstellen, als man hat so die Datenstrukturen, die man aus JSON kennt, Maps und Vektoren und ansonsten noch die primitiven Datentypen Strings und Numbers, Booleans. Und wenn man daraus ein Dokument aufbaut, davon quasi einen Klon erzeugt, an zwei verschiedenen Stellen die Daten ändert, ist YJS in der Lage, die Daten miteinander zu mergen, so dass es danach wieder eine gemeinsame Ansicht davon hat. YJS gibt uns Möglichkeiten, die Diffs dieser Dokumente nach einer Änderung zu übertragen auf verschiedenen Kanälen. Einerseits kann dafür WebRTC verwendet werden, eine andere Möglichkeit ist über WebSockets. Im Fall von WebRTC ist sogar schon eingebaut, dass das Ganze verschlüsselt stattfindet. Bei WebSockets sitze ich da gerade noch dran. Da muss man sich im Moment noch auf den Server verlassen, was natürlich nicht das ist, was wir möchten. Und was uns YJS auch erlaubt, ist, dass so ein Dokument in dem Browser weggespeichert wird, in die Index.db. Und das erlaubt uns, wenn Daten einmal geladen wurden, die transparent für den Nutzer einfach im Browser wegzuspeichern. Das können wir optional dann auch wieder verschlüsselt machen. Und wenn die Seite wieder geöffnet wird, wenn es verschlüsselt wird, müsste da noch eine Passphrase abgefragt werden. Können die Daten danach, wenn man wieder online geht, synchronisiert werden mit dem aktuellen Stand der Daten. Also man kann lokal offline auf den Daten weiter editieren. Andere können irgendwo anders im Internet die Daten bearbeiten. Und wenn die zwei Seiten sich wieder sehen, wird es synchronisiert und beide sehen den gemeinsamen Stand. Auch dafür haben wir Libraries geschrieben, um das ein Stück leichter benutzbar zu machen. Es gibt jetzt diese Library React Redux YJS, die es uns erlaubt, in diesem deklarativen Format, auf das ich jetzt nicht im Detail eingehe, aber gerne, wenn es Interesse gibt, euch das im Einzelnen mal im Detail erkläre. Einen Redux-State, wie es vielleicht einige Webprogrammierer von euch schon kennen, einfach über YJS zu synchronisieren. Also ich baue hier auch nur wieder diesen Provider in meinen Code ein, dem ich die Konfiguration übergebe, die hier oben deklarativ gesetzt wurde. Und alles innerhalb dessen, für das wird der Redux-Store synchronisiert. An keiner anderen Stelle muss der Nutzer irgendwas von YJS sehen. Er braucht nur React und Redux kennen. So sieht dann so ein Redux-Store aus. Das ist jetzt das Beispiel von der Anwendungskomponente. Wir sehen hier die fünf verschiedenen Sachen, die die Anwendungskomponente an State hat. Es müssen Daten gespeichert werden, die Datensätze, die eingegangen sind. Jeder Datensatz, den ihr abgesendet habt, ist in einer Liste ein Element. Und jedes Element der Liste, also quasi jede Zeile in der Tabelle, ist einfach ein JSON-Objekt. Dann haben wir den Editor-State, also den Zustand des Editors. Das haben wir jetzt gar nicht vorgeführt, das können wir gerne auch nochmal machen. Wir haben sogar die Funktionalität, wenn wir in verschiedenen Browser-Instanzen unterwegs sind, zu sehen, welche Zeile der andere markiert oder welche Filter- und Sortierregeln er einstellt. Auch das können wir optional synchronisieren. Wenn zwei Leute über die Ferne zusammenarbeiten und jetzt vielleicht nicht die hohe Bandbreite haben, dass sie das pixelbasiert übertragen wollen, um remote zusammenzuarbeiten, dann können wir einfach den State austauschen. Zusätzlich braucht die Processing-Komponente natürlich das JSON-Schema, aus dem die Spaltendefinition, in dem Fall jetzt waren das die Spaltennamen, aber genauso welche Filter- und Sortierregeln bei dieser Art von Daten möglich sind, abgeleitet werden. Die Public Keys, mit denen das verschlüsselt ist, sodass wenn Daten in der Tabelle oder einer der anderen Editor-Ansichten bearbeitet wurden, dann auch wieder erneut verschlüsselt werden. Man kann das an alle seine Mitstreiter in dem Projekt verschlüsseln, aber wahlweise auch an den, der das Formular ursprünglich abgesendet hat, wenn man ihm erlauben will, dass wenn er das Formular wieder aufruft, sein ursprünglicher Text wieder sichtbar ist, dass er ihn nochmal anpassen kann, beziehungsweise wenn wir ihn in der Zwischenzeit geändert haben, sogar mit den Änderungen gesehen werden kann. Und das Letzte, was die Processing-Komponente kennen muss, sind die verschlüsselten Daten, die neu eingegangen sind. Die sind an der Stelle hier noch PGP verschlüsselt und können nur von dem entschlüsselt werden, der in seinem Local Store den passenden Secret Key liegen hat. Hier ist dann für die Zeit, in der die Browser-Instanz geöffnet ist, werden die Daten entschlüsselt und können über YGS halt synchronisiert werden. Wir haben bloß noch 5 Minuten. Vielleicht nutzen wir die für Fragen und Antworten. Danke erstmal soweit für euer Interesse. Wir haben hier die Links oben, wo man es ausprobieren kann, ein neues Formular generieren und den kompletten Workflow nochmal durchprobieren. Drunter unsere GitHub-Seite, wo der Code liegt und dann bald auch die Dokumentation hoffentlich ein bisschen ausführlicher ist. Und wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Danke.
Super, super beeindruckend und ich glaube, ihr könntet noch locker eine Stunde weiter erzählen und es würde genauso spannend bleiben, aber vielleicht gibt es Fragen und wir haben ein bisschen mehr Zeit. Der nächste Slot beginnt nämlich erst um 15:45, das heißt, es sollte genug Zeit sein für Fragen und ich reiche das Mikrofon an den ersten Fragenden.
Ja, danke erstmal. Find's immer super, wenn so eine Anwendung, die bisher von Konzernen gekapert sind, angeeignet werden. Frage, kann man so eine Datenbank dann auch standardisiert auslesen und was weiß ich, als Tabellenkalkulation oder in irgendeinem Format lokal abspeichern?
Ja, unbedingt. Den Menüpunkt gibt es schon. Ich habe es nicht implementiert, das wird sehr schnell gehen.
Und
du kannst als CSV und als JSON haben, sobald ich da mal noch eine halbe Stunde dran gesessen habe. Der Excel-Import wird auch kommen, ist aber ein bisschen schwerer, wenn ich das nicht über Backend machen möchte.
Ja, dieses Wort von Microsoft wollte ich nicht sagen. Aber wie ist es, die Daten sind dann auch nur für Admins sichtbar oder je nach Einstellung, richtig?
Also entschlüsseln können es nur die deren Secret Key, an die es verschlüsselt, also an deren Public Key es verschlüsselt werden, die den passenden Secret Key haben. Standardmäßig ist das der das Formular generiert hat, aber es wird künftig möglich sein, dort auch andere Keys reinzukopieren, beziehungsweise anderen eine Einladung zu schicken und dann deren lokal erzeugten Key mitzuverwenden, beziehungsweise sich von denen einen Key zuschicken zu lassen.
Ich mache mal vielleicht ein Beispiel auf. Es ist genauso möglich, wenn es jetzt mehrere BearbeiterInnen gibt, die an den Daten sitzen und wo es auch sichergestellt werden soll, dass niemand die gleichen hat. Dann würde man ein Setup fahren, wo jedem, der es ausfüllt, quasi ein Bearbeiter oder eine Bearbeiterin zugewiesen wird. Und dann würde eben zum Beispiel auch nur an diese Person verschlüsselt werden, sodass eben niemals alle Auswertenden alle Daten gleichzeitig haben. Also das hängt wirklich dann ganz vom Szenario ab, was man umsetzen möchte, wie man das konfigurieren kann.
Ansonsten gibt es noch eine zweite Möglichkeit, die Daten zu teilen, ohne dass die Leute explizit einen Key vorher eingetragen haben. Wer von euch kann gerne mal diesen QR-Code jetzt abscannen. Der sollte dann in der Lage sein, die von mir hier entschlüsselten Daten auch wieder verschlüsselt im Transport per WebRTC zu empfangen. Also die, die hier unten diesen Key bekommen haben, die da im Hash übertragen wird, also auch an keinen Server mit gespeichert wird, die sind dann in der Lage, in dieser kollaborativen Komponente, die trotzdem die Daten mit einzusehen und zu ändern. Wenn das bei euch geklappt hat, ändert gerne mal hier oben, da steht die Stadt Dresden. Wer in der Lage ist, darf da gerne mal eine andere Stadt draus machen oder eine Straße hinzufügen. Es sollte dann hier sichtbar werden, ohne dass wir tätig werden. Mal gucken, ob es klappt. Gerne die nächste Frage.
Ich habe eine Frage in Bezug auf die Verschlüsselung. Und zwar meintet ihr, dass ihr die Keys im Local Storage speichert? Ich kenne mich jetzt mit diesem Webkram zugegebenermaßen nicht so gut aus, aber zum Beispiel habe ich einen Browser, der aus Privacy Reasons, wenn ich ihn zumache, alle meine Cookies wegschmeißt. Ich weiß nicht, ob ihr das mit dem Local Storage auch macht. Wenn diese Verschlüsselung für die Nutzer so transparent ist, wie stellt ihr sicher, dass für jemanden, der sich mit sowas nicht beschäftigt, dass es für den trotzdem möglichst schwierig ist, seine Keys zu verlieren?
Ja, sehr gute Frage. Das, wie wir es hier gezeigt haben, funktioniert nur dann, wenn du nicht irgendwie nur Session-Cookies aktiv hast oder in einer Private-Tab unterwegs bist. Wenn der Local Store weggeschmissen wird, sind auch die Keys weg. Deswegen werden wir künftig beim dieser Anzeige vom Veröffentlichen, wo bisher diese beiden Links angezeigt werden, zusätzlich den Nutzer darüber informieren und ihm eine Option geben, die seine Keys runterzuladen, davon ein Backup zu machen und die später auch wieder reinzuspielen. Ja, irgendwo müssen wir die Keys speichern, das ist richtig.
Ja, also man könnte es genauso wie bei Elster oder sowas machen, wo man einfach immer einen Key hochlädt. Oder also gibt es verschiedene Optionen. Aber das ist jetzt halt die nutzerinnenfreundlichste Variante, gerade wo man sich um nichts kümmern muss. Für die Live-Demo.
Hat geklappt? Ja. Okay. Also vielen Dank erstmal für den Talk und vor allem auch für die viele Arbeit, die ihr euch da gemacht habt. Also ich finde das auch sehr großartig, dass es jetzt auch da eine Open-Source-Lösung gibt für das Problem. Ich hätte sogar zwei Fragen. Die erste, wenn ich jetzt hier Daten im Backend ändere, ist das irgendwie sichtbar oder muss ich sozusagen meinen Menschen, die Backend-Zugriff haben, vertrauen, dass die da nicht irgendwie Daten manipulieren, so nach dem Motto, glaube keine Umfrage, die du nicht selbst gefälscht hast?
Ja, auch eine spannende Frage. Also du musst für verschiedenen Dingen vertrauen. Jemand, der die verschlüsselten Daten löschen kann, der kann dafür sorgen, dass die nicht bei dir ankommen. Wenn jemand den Messenger zwischendurch erschießt, wird der Brief bei dir nicht ankommen. Wir können das natürlich über verschiedene Kanäle verteilen, um die Verfügbarkeit zu erhöhen. Aber in Bezug auf Integrität und Vertraulichkeit sehe ich da keine Probleme. Das ist eine reine Verfügbarkeitssache, die wir an der Stelle auch wieder durch Redundanz erhöhen können, wenn man mehrere Backend-Provider einstellt, beziehungsweise selber mehrere Backends betreibt. Der Betreiber des Backends ist nicht in der Lage, die Daten selber zu manipulieren, neue Sachen hinzuzufügen und so weiter. Ist jetzt noch nicht implementiert, aber kommt tatsächlich bald, signieren die Formulare und die Liste aller Keys, an die es verschlüsselt werden darf, mit dem Key dessen, der das Formular erstellt hat. Und die Key-ID dafür, die wird mit dem Formular selber publiziert. Das heißt, wenn du über einen sicheren Kanal das Formular erhalten hast mit der Key-ID, kannst du die Signatur überprüfen und weißt, dass das Formular und die Liste der Keys, an die du verschlüsselt, nicht manipuliert sind. Das heißt, du kannst auch dort wieder feststellen, wenn Daten manipuliert wurden.
Meine zweite Frage noch. Also ich vermute mal eigentlich schon fast, da ihr beide ja auch große NixOS-Fans seid, dass das in irgendeiner Form auch schon vernixt ist und ab wann man das dann auch sinnvoll selbst hosten kann.
Bisher gibt es bloß eine Nix-Shell. Ich hatte überlegt, es wurden Datenspuren zu machen und Winslieb sagte vorgestern, ach, macht ihr den Stress nicht, es reicht auch, wenn es nächste Woche wird. Wir haben schon abgesprochen, wir werden als C3D2 eine Instanz auf unserer Infrastruktur auch mit hosten. Natürlich wird es Nix-Packages geben. Ich werde auch mir Mühe geben, dass wir die in die offiziellen Nix-Packages reinbekommen. Ich bin nur ein bisschen so Perfektionist und mit Node.js Sachen paketieren ist immer ein bisschen dreckig. Wir verwenden für die Builds Turbo und PNPM. Da gibt es jeweils noch kein Nix-Tooling, aber daran habe ich gearbeitet. Wenn ich das einmal sauber aufgeräumt habe, werde ich das zu Nix contributen, dass man künftig besser diese Art von Node-Packages paketieren kann und dann gibt es auch von uns sauber paketierte Pakete. Und ansonsten, wenn man es einmal vernixt hat, ist ja dann auch trivial für andere einen Docker-Container zu haben, beziehungsweise man kann mit NPM das auch selber machen.
Und man darf nicht vergessen, dass man am Ende ja, wie gesagt, das auch ohne echte Backend-Komponente betreiben kann und einfach den statischen Code, also den zwar schon transpilierten Code, irgendwo hosten kann, wie jetzt bei uns bei GitHub. und das schon in der Konfiguration funktioniert.
Da wollte ich auch noch darauf eingehen bei deiner Frage vorhin, wem man vertrauen muss. Am wichtigsten ist es tatsächlich, dass man vertrauen kann, dass man die richtige Version unserer Software ausgeliefert bekommt. Jemand, der in der Lage ist, euch einen anderen Forms Wizard unterzuschieben, der kann beliebigen Schadcode da drin haben, der sich anders verhält als die Software, die wir geschrieben haben. Ihr braucht also irgendwie, müsst ihr den Code irgendwo runterladen, wo ihr es vertrauen könnt. Wenn das bei euch Nix-Packages sind, dann gerne dort. Docker Hub würde ich nicht so vertrauen, manche tun das. Ansonsten, wenn man uns vertraut und GitHub vertraut, könnte man es von dort runterladen. Ansonsten, jedes Deployment, deren Admins man vertraut und wo es über TLS abgesichert ist, ja, haben wir auch schon Pentacast zu gehabt, dass TLS auch Schwächen hat. Aber die größte Sicherheitslücke, die ich sehe, ist die Auslieferung der Website. Und natürlich des Clients, auf dem es läuft. Also du musst auch bei denen, die es nutzen, denen ihr Betriebssystem, denen ihre Hardware vertrauen.
Hallo, hier. Meine Frage bezieht sich auf die, wie ihr umgeht mit den verschiedenen Versionen der Datenschemata. Also wenn jetzt ein Form Creator ein neues Datenfeld hinzufügt oder schlimmer eins wegnimmt oder bestimmte Auswahlfelder verändert, was passiert mit den schon erhobenen Daten?
Also wenn du ein neues hinzufügst, passiert nicht vieles. Bei den alten Datensätzen ist es einfach nicht vorhanden, da ist es null undefined. Bei den neuen Daten wird es abgefragt und das ist soweit erstmal kein Problem. Dann ist es in der Tabelle erstmal in der Zelle leer. Wenn du etwas löschst, dann wird es künftig nicht mehr erhoben. Dann hast du die alten Datensätze, die vollständiger sind als die neuen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Schemata miteinander zu mergen, dass wir trotzdem das, was im alten Schema existierte, aber im neuen nicht mehr wahlweise dem Bearbeiter noch mit anzeigen, wenn es gewünscht wird. Die schwierigste Operation ist das Umbenennen. Was man eigentlich beibehalten will, sind die Keys, die für die Spalten bzw. Formularfelder verwendet werden. Wir können uns gerne nochmal so einen JSON-Datensatz angucken, der da generiert wird. Da taucht dann halt wieder genau dieser Key auf. Wenn der geändert wird, sieht das anders aus. Aber wir planen auch an jedes der Elemente im JSON-Schema noch eine UUID reinzuschreiben, sodass selbst wenn der Key geändert wird, wir in der Lage sind, es miteinander zu mergen.
Weitere Fragen? Scheinbar habt ihr alle Fragen beantwortet. Hervorragend. Dann nochmal vielen Dank für diesen super Vortrag. Applaus